Ich muss gestehen, ich habe Jahrzehnte lang keinen Zugang gefunden zu diesem Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und wenn da ein Heer gegen mich lagert, so bin ich doch vertrauensvoll und fürchte überhaupt nichts. Für mich war das zu vollmundig, zu steil. Ich habe gedacht, das bin nicht ich. Ich bin nicht so stark, ich bin nicht so unangefochten. Da finde ich mich nicht wieder. Mein kleines Leben sieht doch ganz anders aus. Und vielleicht geht's dir ja auch so ähnlich, dass du manchmal den Eindruck hast, ja, es gibt im Reich Gottes so ein paar Supermänner, die haben es echt drauf, bei denen funktioniert das alles. Aber bei mir, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin doch eine ziemlich kleine Leuchte und kämpfe doch mit vielen, vielen Sachen, die ich gar nicht so gerne weitererzählen möchte. Ich möchte euch heute Morgen so ein bisschen mitnehmen, wie ich trotzdem so beginnend einen Zugang gefunden habe zu diesem Psalm. Und habe das in 3 oder 4 Punkten, je nachdem, wie weit wir kommen, mal versucht, euch nahezubringen. Der erste Punkt heißt, wir sehen das gleich hier an der Folie, Hoffnung entsteht beim Beten. Hoffnung entsteht beim Beten. Die Bibelforscher haben herausgefunden, dass viele, viele Aussagen in der Bibel, vor allem auch in den Psalmen, eben auch solche Aussagen wie hier Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, oder der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dass das im Grunde genommen gar keine Ist-Aussagen sind. Also so Aussagen wie die Ampel ist grün oder Angela Merkel ist unsere Bundeskanzlerin, so wo einfach Tatsachen festgestellt werden. Man kann das sehr oft daran erkennen, dass die Psalmbeter, wenn sie das beten, oft in ganz anderen Lebenssituationen drinstecken, in Lebenssituationen, die voller Elend sind, voller Anfechtung, voller Not, Verfolgung, Bedrängnis, Misserfolg, Zweifel, Niederlagen. Man kann das rekonstruieren, wenn man so die Psalmen im Ganzen untersucht, dass das, was die Psalmbeter oft beten, dem, wo sie faktisch drin leben, total widerspricht. Dass es scheinbar eine völlig andere Wirklichkeit abbildet. Und deshalb, so haben manche Bibelforscher festgestellt, sind diese Aussagen, das sind gar keine Ist-Aussagen. Aber was dann? Das andere Extrem wäre, das sind einfach so utopische Wunschformulierungen, die sowieso nie Realität werden, wie ich werde mal Milliardär oder so. Das weiß ich eigentlich gleich, dass das nie der Fall sein wird. Das ist eine reine Gedankenspinnerei, die aber mit der Realität nichts zu tun hat. Nein, diese Gebetsaussagen haben einen anderen Status. Diese Gebetsaussagen, das sind Bekenntnisaussagen der Hoffnung, die dann ein Stück weit Realität werden, wenn ich sie ausspreche. Wenn ich diese Worte bete, wenn ich diese Gebete spreche, mache ich durch das Beten selbst, ein Stück weit die Tür auf zu dieser Realität und ein wenig Licht fällt herein in meine Gegenwart. Dieses Beten ist ein Sprechen, das die Wirklichkeit ein Stück weit erzeugt oder schafft, von der es spricht. Durch das Beten wird meine Sicht, meine Wahrnehmung und tatsächlich auch das Gesamtsetting, in dem ich lebe, manchmal verändert. Beten ist ein Handeln, das meine Wirklichkeit verändert. Ich möchte ein Beispiel erzählen, das ist ein bisschen anders gelagert. Ich habe sie mal im Internet gelesen, eine Geschichte, die fand ich ganz nett. Ob sie wahr ist, kann ich nicht sagen. Aber die Wahrheit, die sie transportiert, die ist sehr bemerkenswert. Ein Mann zieht Bilanz aus seiner Ehe und sagt, das ist nichts mehr, und geht zu seiner Frau und sagt, du, das hat keinen Sinn mehr mit uns, ich will mich scheiden lassen. Ich will die Beziehung beenden. Und die Frau, so in dieser Geschichte, sagt, ist okay, hab nichts dagegen. Ich habe nur noch einen Wunsch. Bevor wir uns trennen, bevor wir uns scheiden lassen, habe ich nur noch einen Wunsch. Würdest du mir den erfüllen? Naja, der Mann weiß nicht so recht, ob er sich so blanko auf diesen Wunsch einlassen soll. Aber sagt, okay, ich erfülle dir einfach noch deinen Wunsch, wenn's so, also wenn du nichts dagegen hast und wenn es unserer Trennung da nicht im Wege steht, ist okay. Was hast du für einen Wunsch? Die Frau sagt, trag mich einfach bitte einen Monat lang über die Schwelle unserer Wohnung, so wie du das damals getan hast, als wir frisch verheiratet waren. Man sagt, okay, wenn es weiter nichts ist. Und so die ersten Tage schnappt er seine Frau, so wie so ein Klotz, und schmeißt sie halt über die Schwelle. So. Aber je öfters er das macht, desto mehr merkt er, dass da irgendwas in ihm ins Schmelzen kommt. Er kann das nicht tun, ohne verändert zu werden. In ihm werden Gefühle wach. Es macht etwas mit ihm. Es bewegt ihn. Es verändert ihn. Und wie ihr euch denken könnt, am Ende der 30 Tage nimmt die Geschichte einen anderen Verlauf. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eine wahre Geschichte oder eine erfundene Geschichte ist, aber ich glaube, da ist trotzdem eine Wahrheit drin. Handlungen, auf die wir uns einlassen, machen etwas mit uns. Und Worte, Gebete, auf die wir uns einlassen, machen auch etwas mit uns. Und deshalb, wir müssen uns gar nicht so fühlen, wie das die Psalmen zum Ausdruck bringen, um diese Psalmen beten zu können. Wir müssen nicht so stark sein, wir müssen uns nicht so unangefochten, so Hero-mäßig drauf sein, um das beten zu können, sondern wir dürfen uns ein Stück weit einlassen auf das, was da gesagt wird. Wir dürfen es ausprobieren, und wir werden merken, indem wir das beten, indem wir das aussprechen, wird das ein Stück weit in unser Leben hineinkommen, diese Wirklichkeit. Das war der erste Punkt. Hoffnung entsteht beim Beten, nicht vor dem Beten. Wenn ich darauf warte, dass ich mich so toll fühle, wie es da im Psalm 27 steht, wenn ich darauf warte, werde ich den Psalm nie beten. Aber die Hoffnung entsteht beim Beten. Das ist war für mich so ein Annäherungspunkt an diesem Psalm, wo ich gedacht habe, okay, dann kann ich es ja auch mal ausprobieren. Lasse ich mich auch mal auf diesen Psalm drauf ein. Eine zweite Annäherung ist der zweite Punkt, und der heißt rückwärts beten. Rückwärts beten. Wenn wir diesen Psalm uns nochmal anschauen, jetzt bitte ich dich, Michael, dass du einfach nochmal in den Psalm rüber switchst. Genau, da sind so die ersten Verse, sind sehr zuversichtlich, das habe ich gerade eben geschildert, der Herr ist mein Licht und mein Heil, ich fürchte nichts, ich bin gut drauf und mir geht's gut und nichts kann passieren. Und dann blätter mal bitte weiter und dann schaut mal in Vers 7, das ist so ungefähr ganz in der Mitte der Folie, plötzlich ändert sich der Ton. Plötzlich hast du den Eindruck, du bist in einem anderen Film, eben noch so überzeugt und stark. Plötzlich heißt es, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Vers 9, verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße mich nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht ab von mir, Gott mein Heil. Und das geht so weiter. Und wir merken plötzlich, wenn wir diesen Psalm rückwärts beten, oder wenn wir, ich sag's mal so, wenn wir den Psalm ganz beten und wenn wir uns auch auf die zweite Hälfte dieses Psalmes einlassen, dann spüren wir, so unangefochten ist der Beter ja gar nicht. Das ist ja gar nicht dieser starke Typ, dem nichts anhaben kann. Plötzlich ist er ganz schwach. Plötzlich ist er ganz arm. Plötzlich ist er ganz hilfesuchend, bedürftig. Da ist von Bedrängern die Rede, von Gewalttat, von Menschen, die ihm zusetzen, von Situationen, die ihm über den Kopf wachsen. Und wir merken plötzlich, beides gehört zusammen. Der Beter befindet sich, ich würde mal sagen, irgendwie so im Zerriss. Er kennt die eine Wirklichkeit, dass Gott seine Stärke ist, und er kennt die andere Wirklichkeit, dass ihm scheinbar alles zwischen den Händen und zwischen den Fingern zerrinnt. Und da, ihr Lieben, da finde ich mich wieder. Das ist mir sympathisch. Das kommt mir bekannt vor. Das kenne ich auch. Wir kennen natürlich auch diese starken Momente im Leben, wo wir uns fragen, wie konnte ich jemals zweifeln an Gott? Wie konnte ich jemals daran überhaupt einen Gedanken verschwenden, dass es mir nicht gut gehen könnte? Wir kennen genau auch die umgekehrte Situation. Wie konnte ich jemals denken, dass Gott mich liebt? Wie konnte ich jemals auf die komische Idee kommen, dass Gott sich um mich kümmert? Sieht doch alles so anders aus. Und wir merken, genau so sind wir. Das bin ich, das bist du, das sind wir. Mal stark, mal schwach. Mal singen wir Lobpreis und mal unsere Klagelieder. Mal trauen wir uns alles zu und dann wieder gar nichts. Hey, und wenn du dich so fühlst, wenn du dich da wiedererkennst, das ist unser Leben. Das ist auch die Wirklichkeit dieses Psalmbeters. Und das ist mir unglaublich sympathisch, weil ich spüre, ich muss gar nicht immer dieser starke, scheinbar starke Mensch sein, der in der ersten Hälfte dieses Psalms spricht. Da gibt es noch eine andere Wirklichkeit. Und beides gehört zusammen. Das ist ja geradezu fast unvermittelt, wie diese beiden Wirklichkeiten da aufeinander clashen in der Mitte dieses Psalms. Und das ist gut so. Das kennen wir ja auch, dass das manchmal wirklich, da liegt gerade mal eine Nacht dazwischen oder irgendwas und du hast den Eindruck, ist alles weg, gar nicht mehr so wie gestern, alles wieder in Frage, komplett die Hoffnung verloren, fängst du wieder von vorne an, bist du wieder ein Anfänger im Glauben. Herzlich willkommen in der Gesellschaft von David und Co. und ich würde sagen von vielen, vielen Christen, die ich kenne und zu denen ich mich selber rechne. Das ist unser Leben. Das macht mir sympathisch. Und das ist für mich auch ein Zugang zu diesem Psalm 27, dass ich mich nicht nur von diesen ersten steilen Worten blenden lasse und dankend weiterblättere, sondern dass ich den ganzen Psalm lese und dann auch damit einsteige. Ein dritter Punkt, ein dritter Zugang. Eine Grundsatzentscheidung treffen. Eine Grundsatzentscheidung treffen. Ich möchte mit euch in den Vers 4 hineinschauen, und zwar diesen einzelnen Vers. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Da gefällt mir dieses Wort eins am Anfang dieses Vers 4 so gut. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Eins. Søren Kierkegaard hat einen philosophischen Traktat geschrieben von über 150 Seiten über dieses eine Wort, eins. Eins zu wollen. Kierkegaard sagt, wenn wir das könnten, wenn wir eins wirklich wollen könnten, dann wäre unser Leben gerettet. Dann wäre genau das Wirklichkeit, was wir uns so sehr wünschen. Wenn wir nur eins wollen könnten. Aber wir wollen nicht eins, wir wollen vieles. Wir wollen lieben, wir wollen aber auch geliebt werden. Wir wollen Gott gehören, wir wollen aber auch Anerkennung und Erfolg. Wir wollen unsere Ehre, wir wollen Gesundheit. Wir wollen so viele, viele Dinge, sagt Kierkegaard. Und das macht uns krank. Das zerstreut uns. Das nimmt unserem Leben die Kraft. Die Konzentration, eins zu wollen, nur eins, eine Grundsatzentscheidung treffen. Wenn wir nur eins wollen könnten, Dann könnten wir auch die Verse 1 bis 3 beten. Dann wäre das Wirklichkeit. Jesus sagt zu Martha in dieser Geschichte, ihr kennt sie, Martha, Martha, du besorgst dich, du kümmerst dich um viele Dinge. Eins aber ist Not. Eins ist Not. Was ist denn dieses eine? Was ist denn dieses eine? Nun, ich habe mir mal so provisorisch, als ich darüber nachgedacht habe, hingeschrieben, es muss ja irgendwie mit Gott zu tun haben. Es muss um diesen einen Gott gehen, um dieses Zentrum des Universums. Und ich habe mir hingeschrieben, Gott vor und über allen Dingen dieser Welt lieben und suchen. Gott vor und über allen Dingen dieser Welt suchen und lieben. Stimmt das? Stimmt das? Ist bestimmt nicht falsch. Er überlegt gerade, was daran falsch sein könnte. Ist auch nichts falsch an dem Satz. Aber es ist so doch eigentlich vielleicht der zweite Schritt vor dem ersten. Wenn es um Gott geht, ihr habt es gemerkt, wenn es um diese Konzentration auf das eine geht, bin ich ganz schnell dabei zu fragen, was muss ich tun? Was ist jetzt dran? Was muss ich machen? Gott über alles suchen und lieben. Da ist der Fokus darauf, was ich tue. Gott über alles suchen und lieben. Ist nicht falsch. Aber der Psalmbeter hat einen anderen Fokus. Schauen wir uns den Vers 4 nochmal an. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Dieses eine, von dem der Psalmbeter spricht, dieses eine ist nicht das, was ich tun muss. Das, was ich Gott wieder bringe, das, was ich schon wieder irgendwie leisten muss, auch nicht in der Liebe, sondern dieses eine ist das, was ich empfange. Dieses eine, worauf es ankommt, ist das, was ich empfange. Nicht das, was ich tue. Der Beter hier sagt, ich will nur da sein. Ich will nur einfach da sein in Gottes Gegenwart. Nur da sein. Das ist das eine, auf das es mir ankommt. Das habe ich von Gott erbeten. Das ist mein höchster Wunsch. Das ist das, worauf ich mich konzentrieren möchte. Da sein, im Haus des Herrn sein. Dietrich Bonhoeffer hat in seiner Ethik einen interessanten Gedankengang beschrieben, den ich kurz mit euch gehen möchte. Er sagt, schauen wir in 1. Korinther 13. Ihr kennt dieses hohe Lied der Liebe. Da ist in den ersten drei Versen wird beschrieben, wenn ich alles machen würde, wenn ich alle Sprachen der Welt könnte, wenn ich alle Erkenntnisse hätte, alle Offenbarung in mir hätte, wenn ich alles göttliche Wissen in mir trüge, wenn ich all mein Geld, alles, was ich habe, den Armen schenken würde, wenn ich mich sogar als Märtyrer opfern würde, um meines Glaubens willen, und hätte der Liebe nicht, dann wäre das alles nichts. Dietrich Bonhoeffer sagt nun, diese Taten der Barmherzigkeit und dieses sich Hingebens und des Verschenkens und des Eigentum hingeben und das alles, wenn das alles auch ohne Liebe möglich ist, dann kann das nicht der Beweis für Liebe sein. Dann kann das nicht das Wesen von Liebe sein, dass ich gebe, dass ich schenke, dass ich mich übertreffe in meinen guten Werken, in dem, was ich alles kann und gebe, dann kann das nicht das Wesen und der Beweis von Liebe sein. Weil das geht ja scheinbar auch ohne Liebe. Das alles kann ich ja auch ohne Liebe tun. Alles, was ich tun kann, kann ich auch ohne Liebe tun. Also kann das nicht Liebe sein, nicht das Wesen von Liebe. Sondern Liebe muss etwas Tieferes sein. Nicht das, was ich tue, Liebe liest sich nicht in meinen Taten ab in erster Linie, sondern in dem, wer ich bin. Und dann beschreibt ja Paulus auch in 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig und sanftmütig. Da wird eine Person beschrieben. Und dann geht Dietrich Bonhoeffer noch weiter und sagt, und im tiefsten ist Gott die Liebe. Und wenn es darum geht, das Wesen der Liebe zu beschreiben, dann geht es darum, Gott in meinem Leben Raum zu geben. Das ist alles. Und mit Gott das zu tun, was Gott tun möchte. Das heißt, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, wir brauchen Gott, um Gott lieben zu können. Wir brauchen Gott, um Gott lieben zu können. Wir brauchen Gott, um Gott erkennen zu können. Wir brauchen Gott, um Gott suchen zu können. Zuerst kommt Gott. Gott in unserem Leben. Raum schaffen, Raum geben für Gott in meinem Leben. Das ist das eine, auf das es ankommt. Daraus fließt alles andere. Ein Autor, den ich sehr schätze, Peter Höhn, hat es so zusammengefasst. Wenn das stimmt, dann geht es doch letztendlich in diesem Psalm in Vers 4 darum, arm zu werden, empfangend zu werden. Er schreibt, arm sein heißt, mir bewusst zu sein, dass mir nichts gehört, sondern alles anvertraut ist. Arm sein heißt, durchlässig zu sein für den Herrn, freigebig und großzügig mit anderen zu teilen, was ich habe. Es heißt, anderen zu gönnen, was sie bekommen haben und selbst an nichts festzuhalten als an Jesus selbst. Arm sein heißt, es ganz anzunehmen und darin zu ruhen, dass ich das Wesentliche im Leben mir nicht nehmen, sondern nur vom Himmel her empfangen kann. Arm sein bedeutet zu wissen, dass es nichts gibt, was mir nicht von Gott geschenkt ist. Und langsam dämmert es mir. Wer den Weg der Liebe gehen will, wird das nur über die Armut tun können. Denn nur Arme sind frei zu lieben und Liebe zu empfangen. Ich lese den letzten Satz noch einmal. Langsam dämmert es mir. Wer den Weg der Liebe gehen will, wird das nur über die Armut tun können. Denn nur Arme sind frei zu lieben und Liebe zu empfangen. Ich glaube, dass das die Grundwahrheit dieses Psalmes ist, woraus dann auch dieses Gottvertrauen heraus erwächst. Arm sein, dieser Empfangende zu sein. Ich möchte nur da sein. Ich möchte Gott zuerst in meinem Leben haben. Ich möchte mit ihm Gemeinschaft haben, möchte ihn suchen, ihm Raum geben in mir. Wie beginnt die Bergpredigt? Dieses Regierungsprogramm von Jesus Christus: Selig sind die geistlich arm sind, die, die nichts haben. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist das Paradox. Jesus sagt nicht, denn ihnen wird irgendwann einmal das Himmelreich gehören, sondern er sagt, der arm ist, der jetzt schon ein offenes Herz, offene Hände hat, der kann jetzt das Himmelreich empfangen. Der lebt schon in dieser Realität Gottes. Der offene Hände hat, der nichts vorzuweisen hat vor Gott, der lebt in der Wirklichkeit des Reiches Gottes. Das ist der Anfang der Bergpredigt. Damit beginnt alles. Und ich habe festgestellt, dass ich immer wieder dann gegen die Wand fahre in meinem Leben, auch in meinen Beziehungen, wenn ich zu viel kann, wenn ich zu viel weiß, wenn ich zu stark bin, wenn ich zu viel Selbstvertrauen aufbaue, wenn ich mir meiner selbst gewiss bin, wenn ich diese Konzentration auf das eine aus dem Blick verliere. Wenn ich dieses Viele möchte und das Viele tun kann, weiß, ich kann doch das und jenes schaffe ich auch noch und dieses kriege ich noch hin, merke ich, wie ich mich aus der Mitte meines Lebens herausbewege. Anfangs merke ich das gar nicht. Das geht so schleichend. Und erst wenn es dann wieder rumpelt und wenn ich wieder merke, da ist ein Konflikt, da ist eine Schwierigkeit, da habe ich versagt und ich mich frage, woran lag's denn jetzt? Ich war doch so gut drauf, mir ging's doch so gut, ich war doch so fest im Glauben und was weiß ich. Und dann merke ich, und du hast dich genau wieder aus dieser Mitte heraus bewegt. Du hast wieder gedacht, naja, du brauchst das nicht mehr so, du hast es doch jetzt kapiert. Du kannst es doch. Psalm 27 lädt uns ein, uns auf dieses eine zu konzentrieren. Wir brauchen Gott, um Gott zu suchen. Wir brauchen Gott, um Gott zu lieben. Wir brauchen Gott, um Gott zu erkennen. Und dann mit ganzer Kraft Gott zu suchen, ihm auf der Spur zu bleiben, in diesen Gebeten dieser Wirklichkeit Raum zu geben. Was bietet sich besser an als die Ferienzeit, vielleicht für einige jetzt? Und wenn es keine Ferien sind oder Urlaub, dann doch vielleicht so ein bisschen reduziertes Stressprogramm. So ein bisschen mal zur Ruhe zu kommen und wieder sich zu fragen, was ist eigentlich das eine, das mein Leben trägt? Wie viel Raum hat Gott in meinem Leben? Wie stark bin ich eigentlich? Wie voll sind meine Hände vermeintlich? Und wäre es nicht an der Zeit, vielleicht wieder arm zu werden? Einfach mal wieder Zeit mit Gott zu verbringen? Ihm mein kaputtes, mein leeres, mein schmerzendes Herz hinzuhalten und sagen, Gott, ich brauche dich jetzt. Hier bin ich, ich kann nichts, ich weiß nichts mit mir anzufangen, ich kenne mich nicht mehr aus mit mir selber, ich drehe auf der Stelle. Sei du jetzt für mich dieser eine, dieses eine, was mir Not tut, was ich brauche. Vielleicht kommt die Band schon auf die Bühne. Und wir nehmen uns jetzt während der Anbetungszeit Zeit, in uns zu gehen. Zeit, in uns zu gehen und uns zu fragen, wo stehe ich eigentlich? Diese Grundsatzentscheidung, von der ich gesprochen habe, das ist ja nicht eine Grundsatzentscheidung, die ich mal hinter mir habe, sondern das ist ja eigentlich mehr eine Lebenshaltung, zu der ich immer und immer wieder neu finde. Das ist ja etwas, das ich ständig wieder neu einnehmen und einüben muss. Vielleicht haben wir jetzt in der Anbetungszeit die Gelegenheit, uns vor Gott zu fragen, wo bin ich, wer bin ich? Unser Herz zu öffnen. Und dann vielleicht auch so probeweise uns auf diese Worte einzulassen, die wir beten. Probeweise einzulassen auf diese Lieder, die wir singen und zu sagen, vielleicht trägt das ja, was ich da bete. Vielleicht ist das ja eine Wirklichkeit, die entsteht, die Gott mir schenkt, wenn ich es ausspreche und wenn ich mich drauf einlasse. Und lasst uns doch das mitnehmen, auch in die Zeit, die vor uns liegt, dass wir mal so eine Bilanz ziehen von unserem Leben, dass wir mal Kassensturz machen und uns fragen, bin ich wirklich arm vor Gott? Bin ich bereit, dort anzufangen, wo alles anfängt, nämlich Gott anzuschauen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihm mein Herz hinzuhalten?